Was denkst du, würde in deinem Leben anders sein, wenn du wüsstest, ich bin ganz vom Heiligen Geist bestimmt? Nun, wir finden eine Beschreibung davon in 1. Petrus 4 und Vers 14. Ich lese erstmal nur diesen Vers vor. 1. Petrus 4, Vers 14. Dort heißt es: Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Vielleicht nicht das, was du dir vorgestellt hattest, sagen, ja, wenn Gottes Geist ist, dann sagt er, ja, teilweise ist dort Widerstand und Schmähung. Vielleicht ist dein Leben derzeit auch nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Und wie gehen wir dann damit um? Du hast getan, wovon du überzeugt bist, dass das Richtige ist, aber es ist nicht so gelaufen, wie du es dir vorgestellt und erhofft hast. Oder du gibst jemandem die frohe Botschaft weiter und die sind gar nicht froh darüber. Wie gehen wir mit Widerstand, mit Ablehnung oder vielleicht sogar Verachtung um? Das wollen wir sehen. 1. Petrus 4 und ich lese zuerst die Verse 12 bis 14. Dort heißt es, 1. Petrus 4, Vers 12: Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Wie gehen wir damit um? Das Erste, was wir sehen wollen, ist, dass wir uns nicht... Ist er drüben? Da geht... Ja, jetzt wird er gehen. Okay, zu viel. Wundere dich nicht. Wundere dich nicht, denn wir leben in einer sündigen Welt. Und in dieser ist Leiden mit inbegriffen. Und wir hatten vorhin schon den Vermerk gemacht auf 1. Mose 3 nach dem Sündenfall, wo Gott vorhergesagt hat für den Menschen, in dieser Welt, in die jetzt Sünde durch euer Vergehen eingekehrt ist, dort werdet ihr Mühsal und Schmerzen haben. Und ich glaube, alle können sagen, ja, in der Welt leben wir. Das ist, wie unsere Welt heutzutage ist. Und das ist einmal nicht unbedingt die Sünde jetzt einer Person oder dass du gesündigt hast, sondern das ist einfach die Umgebung, in der wir leben. Wir sind noch nicht in Gottes Gegenwart. Wir sind noch nicht in seiner Herrlichkeit und deswegen gibt es noch diese Leiden. Weil es eben auch die Auswirkung der jeweiligen Sünde gibt. Und viele sagen aber auch, ja, aber ich habe irgendwie den Eindruck, in unserer Gesellschaft, es wird immer schlimmer. Ich kann den Eindruck gut nachvollziehen. Was ich glaube, was passiert ist, dass sich diese Welt ihrer eigenen Überzeugung immer mehr anpasst. Und wir hatten über Jahrhunderte, zumindest in diesem Breitengraden, in diesem Teil der Welt, ein christliches Gedankengut. Ich sage nicht, dass alle Christen waren, aber es war geprägt von einem biblischen Menschenbild. Heutzutage wird dieses mehr und mehr beiseite geschoben. Die weit verbreiteste Ansicht in der Gesellschaft ist eine atheistische, da gibt es nichts draußen, wir können alles so erklären. Und dieses, je mehr es sich in den Gedanken verfestigt, desto mehr zeigen sich die Auswirkungen. Woher kommt die Menschenwürde? Das steht da drin, ne? Die Würde des Menschen ist unantastbar, Grundgesetz. Aber woher kommt das? Aus einer atheistischen, evolutionären Weltsicht kannst du das nicht erklären. Es gibt keine Begründung dafür. Man kann glauben und meinen, dass das richtig und dass das gut ist. Ich sage nicht, dass jeder, der an ein solches Weltbild glaubt, nicht an die Menschenwürde glaubt. Aber warum soll der Mensch wichtiger, höher sein als die Stechmücke, die dich nervt? Aus einer evolutionären Sichtweise nicht zu erklären. Und das merkt man mehr und mehr, dass die Rechte von Tieren und von Natur mehr und mehr gleich berechtigt sind mit den Werten eines Menschenlebens. Okay? Und er sagt, wundere dich nicht, wenn in einer solchen Gesellschaft, wenn in einer Sichtweise, wo Gott nicht die Entscheidung trifft, dass es dort Widerstand gibt, wenn du versuchst, mit ihm zu leben, wenn du versuchst, ihm zu gehorchen. Und Gott lässt diese Schwierigkeiten zu, um uns zu prüfen. Wir hatten 1. Petrus hier durchgenommen und ich gehe nochmal zurück ins erste Kapitel. Dort hieß es in Vers 7, nachdem er sagt, dass ihr, Vers 6, wenn es nötig ist, ihr in mancherlei Versuchung betrübt worden seid, Vers 7, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Gott gebraucht dieses, damit wir bewährt werden. Aber die meisten von uns und nicht nur die Schüler sind von Prüfungen nicht unbedingt immer so begeistert. Warum? Wir haben Angst vorm Durchfallen. Ja, dass wir es nicht bestehen, dass wir es nicht so gut machen, vor dem Versagen. Doch was sagt unser Text hier in 1. Petrus 4? Wundert euch nicht, als begegne euch eures Fremde, etwas Fremdes, sondern freut euch. Okay? Nicht die Hand heben, wenn du so denkst. Aber freust du dich über Prüfung? Okay? Nun, das ist, wie gesagt, das ist nicht, was wir meistens denken. Aber ja, Gott will das. Wie können wir das machen? Wir müssen verstehen, was Gott beabsichtigt. Zum Beispiel aus Jakobus 1, Vers 12. Wo er sagt, glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Und sagt, ich will die erproben und ich will zeigen, dass die verändert sind, dass sie durch mich richtig reagieren können und ich will sie belohnen. Aber wenn es keinen Widerstand gibt, wenn es keine Schwierigkeiten gibt, ja, dann gibt es auch keine Belohnung, dann erreichen wir auch nichts. So, Gott möchte dieses gebrauchen. Und Christus selber, heißt es ja hier auch, Vers 13, freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid. Und Christus selber hat das vorhergesagt. In Johannes 15, Vers 20 hat er gesagt, gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Das heißt, wir brauchen nicht einfach sehnsüchtig zurückblicken und sagen, oh, früher war alles besser gewesen. Ja, sondern ihr sagt, ich habe auch schon gelitten, mich haben sie abgelehnt, mich haben sie gekreuzigt. Und wenn du diese gleiche Überzeugung teilst, dann musst du dich nicht wundern, wenn sie dich auch so behandeln. Und das heißt natürlich nicht, dass wir auf die gleiche Weise oder zum gleichen Ausmaß wie Christus leiden. Aber aufgrund der Assoziation, der Verbindung mit ihm. Und auch wenn wir die Schmähung vielleicht übertrieben halten, als, wie es hier ausdrückt, ne, als etwas Fremdes, als etwas, das außergewöhnlich ist, als etwas, was nicht berechtigt ist, dann sagt er trotzdem, ihr seid, Vers 14, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr. Und wieder, das ist nicht, was wir erstmal damit assoziieren. Aber Jesus hat das Gleiche gesagt in Matthäus 5, Verse 11 und 12. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Hey. Das heißt, Denn wir freuen uns nicht, dass sie Böses über uns reden. Das würde keiner tun. Nicht, dass wir geschmäht werden, aber freut euch und jubelt, denn die Auswirkung dessen, euer Lohn ist groß in den Himmeln. Gott sieht das. Und auch in unserem Text wird die Begründung am Ende von Vers 14 mitgeliefert, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Gott wirkt an uns. Nun, wir mögen den Geist vielleicht nicht so spüren, aber hier ist, wie Gott sagt, dass es sich zeigt. 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Okay, Zucht könnte man auch übersetzen als Selbstbeherrschung. Okay, also das ist nicht Züchtigung in dem Sinne, sondern das unter Kontrolle zu sein. Okay? Das heißt, wie wir am Anfang die Frage gestellt haben, zu sagen, okay, wie wäre mein Leben, wenn wirklich der Heilige Geist wirkt? Dann wären wir nicht geprägt von Furcht, sondern von Kraft. Nicht in dem Sinne von irgendwelchen, Leute, diese Superhelden aus irgendwelchen Sachen, die übernatürliche Kräfte haben, okay? Aber der Kraft in dem Sinne von der Standfestigkeit. Gott befähigt mich, in dieser Situation festzustehen, auszuhalten, ihm zu vertrauen. Und der Liebe. Weil, wie wir schon mehrfach gesehen haben, die Liebe dann nicht ausgelöst wird von dem, was andere tun, sondern von dem, was in mir ist. Das ist, wie Gott ist. Gott ist Liebe. Und er liebt dich nicht, tut mir leid, wenn ich jemanden da auf die Füße trete, aber er liebt dich nicht, weil du so wunderbar bist. Er liebt uns, weil er Liebe ist. Und das ist gut so. Weil wenn er uns nur lieben würde, weil wir so liebenswürdig sind oder wären, dann was würde passieren, wenn du mal nicht so bist? Aber Gott ist, wie er ist. Er ist Liebe und deswegen reagiert er immer in Liebe. Ja, aber mir ist dieses oder jenes widerfahren. Es ist trotzdem Gottes Liebe. Wir sehen häufig die Herausforderung. Wir sehen das Jetzige. Wir sehen das Leiden. Wir sehen die Schmerzen. Aber Gott sagt, ich sehe nicht nur das. Ich sehe auch, was ich bewirken möchte. Okay? Und wir hatten vorhin schon vom Siegeskranz der Gerechtigkeit gehört. Dass Gott das belohnen möchte, dass er uns ausrüsten möchte, dass wir bewährt auch sind, wenn wir vor ihm stehen. Okay? Und wie bei jedem, der irgendwie erfolgreich sein möchte, das beinhaltet Anstrengung. Egal in welchem Bereich, sei es im sportlichen Bereich, sei es bei der Arbeit, sei es im musikalischen Bereich. Wenn du etwas erreichen möchtest, wenn du besser werden möchtest, du musst dich anstrengen. Und Gott sagt, wenn wir vom Geist geprägt sind, dann zeigt er sich, ja, es gibt Widerstand, aber Gott gibt uns dann die Kraft, die Liebe und die Selbstbeherrschung. Die Selbstbeherrschung, dass ich unter diesen Umständen nicht ausraste, nicht sage, okay, die Umstände geben mir die Rechtfertigung, dass ich jetzt den Nächsten anschreie, dass ich einfach alles umschmeiße. Ich bin halt so. Wir haben das schon häufiger gesagt und ich wiederhole es immer wieder. Okay? Als Christ können wir nicht sagen, ich bin so. Was du sagen kannst, ich bin so gewesen. Aber wir müssen nicht so bleiben. Und wir haben mit Gottes Geist kein Anrecht, so zu bleiben. Weil was wir dann quasi sagen, zu sagen, okay, so weit ist gut, wenn du segnest, habe ich es gerne, dann lasse ich dich. Aber wenn es nicht so läuft, wie ich möchte, dann übernehme ich die Kontrolle und dann bitteschön beiseite, ich weiß besser als du. Nein, das darfst du nicht sagen, schon gar nicht im Gottesdienst. Aber manchmal ist das, wie wir handeln. Und Gott sagt, vertraust du mir? Vertraust du mir nicht nur, wenn alles gut geht, sondern vertraust du mir, wenn Herausforderungen kommen? Denn Gottes Absicht ist, dass jeder erkennt, dass Gott an uns wirkt. Das ist seine Zielsetzung. Okay? Aber das wird sichtbar, das erkennen wir. Oder das wird sichtbar auch für andere. Wenn wir anders reagieren, als normal ist. Wenn du normal bist, wenn du reagierst wie alle anderen, dann sagen sie, ja, so mache ich das auch ohne Gott. Dass du singst und tanzt, weil alles gut läuft, dafür brauche ich nicht die besondere Befähigung Gottes. Aber wenn alles bei dir zerbricht, wenn die Krankheit stärker da ist, als sie vorher war, und du sagst, ich kann nicht alles erklären und ich kann auch nicht sagen, das wird in 3 Monaten besser. Aber ich kann sagen, Gott lässt mich nicht alleine. Er ist bei mir. Er wird mich tragen. Ich weiß nicht, woher die Kraft in 2 Tagen kommt, aber ich weiß, seine Gnade ist jeden Morgen neu. Und ich vertraue ihm. Dann haben wir eine Hoffnung, wo andere sagen, woher hast du das? Wie kannst du so reagieren? Und wir können sagen, nicht ich, sondern Christus in mir. Wenn euch dieses widerfährt, wundert euch nicht. Gott möchte das gebrauchen. Nicht, dass er Leiden haben möchte. Das ist nicht seine Absicht. Aber das ist manchmal sein Mittel zum Zweck. Das ist, was er gebraucht, um das in uns zu formen, was er möchte. Christusähnlichkeit. Auch die Möglichkeit, anders zu reagieren. Und häufig auch bei uns die Erinnerung, Herr, ich brauche dich. Weil ich weiß, in mir kann ich auf diese Beleidigung, kann ich auf diese Ausgrenzung, kann ich auf diese Herausforderung, kann ich auf dieses Leiden nicht richtig reagieren. Ich möchte am liebsten alles wegwerfen. Ich möchte am liebsten aufgeben. Aber Herr, mit dir geht es anders. Du kannst die Umstände verändern. Ich traue dir das zu. Aber du kannst auch mir durch deinen Geist der Kraft und der Liebe und der Selbstbeherrschung helfen. Selbst wenn sich die Umstände nicht so oder so schnell ändern, mit dir zu wandeln und dir zu vertrauen. Also wenn uns so etwas passiert, heißt das nicht unbedingt, ich habe etwas falsch gemacht. Sondern wenn es von anderen der Widerstand kommt, sie lehnen diese Botschaft ab, die wir repräsentieren. Hä? Wenn Demonstranten Polizisten bei einer Demo angreifen, haben die Polizisten was verkehrt gemacht? Könnte Umstände geben, aber in der Regel nee, sondern sie tun das, was sie tun sollen. Die anderen assoziieren die mit dem, wogegen sie demonstrieren. Sagen, ja, ich bin gegen diese Regeln und du sorgst dafür, dass wir nur das tun, was erlaubt ist. Und die Demonstranten sind dagegen und es zeigt sich dann bei den Polizisten, die Gesetze ja gar nicht gemacht haben. Okay? Und ich sage nicht, du bist damit automatisch Polizist und du bist auch nicht ein Moralpolizist für alle anderen. Wir kommen dazu noch. Okay? Aber, dass wir uns das bewusst machen, wenn andere die Botschaft ablehnen, uns ablehnen, weil wir nicht mitmachen bei der Betrunkenheit, bei den Lügen, bei der Ungerechtigkeit, bei dem Verleumden von anderen, bei dem Mobbing, dann zu sagen, es ist nicht, weil ich jetzt irgendwie so besonders schlecht bin, selbst wenn sie das behaupten, sondern sie lehnen den ab, der mich so gemacht hat und der möchte, dass wir so leben. Und ich kann ihm vertrauen, dass er hinter mir steht. Und wenn das der Fall ist, sollen wir uns freuen. Wir werden mit Christus assoziiert. Und wie es dann hieß, Ende Vers 13, damit ihr euch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Okay. Als Bestätigung, wenn er dann wiederkommt, zu sagen, ich war auf der richtigen Seite gewesen. ja, es war zwischendurch anstrengend, aber Christus bestätigt, dass es das Richtige war, wofür ich gelebt habe. Dass es richtig war, ihm zu vertrauen, selbst wenn ich zwischendurch nicht alles verstanden habe und vielleicht immer noch nicht verstehe. Wollen wir weitergehen? Verse 15 und 16. Dann sagt er weiter: Denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn er aber als Christ leide, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Zweiter Punkt ist, wenn wir leiden, vermeide unnötigen Widerstand. Wir dürfen nicht falsch handeln, sündigen und uns dann als Märtyrer, als Leiden für Christi hinstellen. Wer für sein Vergehen die entsprechende Strafe bekommt, hat selber Schuld. Oder so ausgedrückt, wir leiden nicht für Christus, wenn wir wegen unserer Sünden leiden. Deswegen hier, wenn jemand leidet als Mörder oder Dieb oder Übeltäter, selbst wenn du Christ bist, dann ist es nicht, weil du Christ bist, sondern obwohl du Christ bist und trotzdem dieses tust, hier kommen die Konsequenzen. Christus hat für uns gelitten, damit wir eben nicht mehr sündigen. Römer 6: Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ihr lebt nicht mehr für die Sünde, sondern für die Gerechtigkeit. Nun, bei den ersten dreien ist uns das irgendwie offensichtlich. Ne? Ja, niemand leide als Mörder, Dieb, Übeltäter, so als Allgemeinkategorie, würden alle sofort abnicken. Klar. Da ist noch eins. Oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Hier geht es nicht darum, dass man sich nicht für andere einsetzt. Ja, wieder wie Jesu Erzählung vom barmherzigen Samariter. Okay? Da hat er sich auch für jemand anders eingesetzt. Das ist nicht, was er hier meint. Okay? Aber dass wir nicht andere kontrollieren, uns einmischen bei Sachen, die uns direkt nicht angehen und wo wir auch nicht aus Liebe und Nächstenliebe handeln. Ja, selbst Jesus hat sich da zurückgehalten. In Lukas 12 kam einer aus der Volksmenge zu Jesus und sagte: Lehrer, sag meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Und Jesus sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich als Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? Das ist nicht mein Problem. Einigt ihr euch. Ja, gebt andere Grundsätze. Ich muss mich nicht in alles einmischen. Ich kann da außen vor bleiben. Aber wenn wir dann leiden, weil wir mit Christus in Verbindung gebracht werden, dann ist das eine Ehre. Aber Außenstehende sollen zugeben müssen, dass sie uns wegen der Botschaft ablehnen, nicht wegen unseres Verhaltens oder wegen der Sünden. Okay? Darum hat Jesus auch seinen Jüngern dann verboten, ihn mit per Waffe zu verteidigen. Ne? Petrus, ich tue das daran, nimm nicht das Schwert, als Jesus festgenommen wurde, sondern es soll nur vorgeworfen werden können, dass wir das ausleben, was Gottes Wort uns sagt, wie Christus gelebt hat. Okay? Wir lesen diesen Vorwurf in Apostelgeschichte 11. Dort heißt es über die Gemeinde in Antiochia, dass sie über ein ganzes Jahr zusammenkamen, eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Okay? Sie wurden so genannt. Sie haben sich nicht selber so genannt. Sie haben nicht gesagt: Okay, wir sind jetzt ein Jahr lang gelehrt worden, wir kennen uns aus, wir sind jetzt Christen. Sondern Außenstehende haben gesagt: Was wir von denen hören, was wir an denen sehen, was wir an denen erleben, ist Christus. Die reden über ihn, die vertrauen ihm, die verhalten sich so, wie sie sein Leben beschreiben. Das sind diese Christen da. Ja? Und dieser Ausdruck wird im Neuen Testament nur an drei Stellen gebraucht. Einer hier in Apostelgeschichte 11 und einen haben wir hier eben gelesen, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, wenn ihr abgelehnt werdet, weil ihr euch so verhaltet und sie das damit assoziieren, dann ist das in Ordnung. Wir bringen seinem Namen Ehre. Wenn es eindeutig sich auf Christus bezieht, nicht wenn wir uns von anderen Interessen instrumentalisieren lassen. Natürlich rechtfertigen sich Widersacher gerne auch mit anderen Vorwürfen. Ja, ist auch Paulus geschehen, Apostelgeschichte 16 heißt es, die sind hergekommen, sie verwirren die ganze Stadt, sie lehren uns, uns gegen das römische Gesetz zu verhalten, was so gar nicht stimmte, aber das war der Vorwurf. Wir können nicht bestimmen, was andere behaupten, aber wir sollen keinen Anstoß geben. Wir sollen, dass wenn sie es ablehnen, sie es nicht ablehnen, weil sie sagen, die stören die Ruhe, die halten sich an keine Regeln, die denken, sie sind etwas Besseres, sondern die vertrauen Christus. Sie haben Liebe, sie haben Selbstbeherrschung, sie reagieren anders und sie vertrauen diesem Christus. Also das hatten wir schon. Wir sollen uns für das Gute einsetzen, auf eine gute Art und Weise. Paulus schreibt in Römer 3, und sollen wir es etwa so machen, wie wir verlästert werden und wie einige sagen, dass wir sprechen, lasst uns das Böse tun, damit das Gute komme, deren Gericht ist gerecht. Wir können nicht etwas tun, was gegen Gottes Botschaft ist, selbst wenn wir denken, damit etwas zu erreichen, wofür wir sind. Okay? Ich kann nicht Gottes Botschaft mit dem Schwert unterstützen, ja? Sondern ich kann es nur ausleben und in Liebe weitergeben und dem Herrn für das Ergebnis vertrauen. Ich möchte noch zu den Versen 17 bis 19 kommen. Dort heißt es, denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte mit Not gerettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, ihm Gutes tun. Okay? Wir haben gesehen, zuerst wundere dich nicht, wenn es Leiden gibt, vermeide unnötigen Widerstand, provoziere es nicht durch dein Leben und Verhalten und drittens, bedenke das Ende. Denn wie er hier beschreibt, die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium nicht gehorchen? Das jetzige Gericht ist noch nicht das letzte Wort. Es ist nicht das Ende, sondern es ist der Anfang von Gottes Gericht. Aber du sagst, warte mal, ich habe doch mal in Römer gelesen, da heißt es doch Römer 8, Vers 1, also gibt es jetzt keine Verdammnis, keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. Stimmt. Wir kommen nicht unter Gottes Urteil. Aber hier geht es darum, nicht um Gottes Verurteilung, nicht um seine Bestrafung, sondern, wir hatten Vers 12 gelesen, er prüft uns. Natürlich bringt das nicht immer nur Spaß. Aber wie wir schon gesehen hatten, Gott will uns damit vorbereiten. Vielleicht als Unterstützung noch Hebräer 12, Vers 11, wo es uns sagt, alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Wenn Gott so wirkt, denke daran, was es bewirken soll, wie Gott mich formt, wie er dadurch auch Möglichkeiten gibt, anderen zu erzählen. Vielleicht gleich im Krankenhaus oder wo auch immer, aber vielleicht auch später zurückblickend sagen, du, ich kann das verstehen, ich war selber einmal in der Situation. Ja, es freut mich mit den Vorträgen von Eberhard Dahm, dass wenn einige kommen und sagen, du verstehst Leiden nicht, kann er sagen, doch verstehe ich. Ich habe Kinder mit Behinderung, ich weiß, was das bedeutet. Ja, und manchmal ist es dann für Leute einfacher, es anzunehmen, wenn es von jemandem kommt, der sagen kann, ich verstehe dieses. So, wir bedenken das Ende und wir dürfen daran auch denken, nach 1. Korinther 10, Vers 13, keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Okay. Gottes Zusage ist, ich bin bei dir. Und ich befähige dich, dass du nicht nachgeben musst. Du musst nicht erschlagen werden von deinem Leiden. Er hat nicht gesagt, es ist immer einfach. Aber, dass er uns hilft, dass er einen Ausweg bereitet. Und dann sagt er hier, und wenn der Gerechte, Vers 18, mit Not errettet wird oder gerettet wird. Okay. Okay, das klingt mit Not gerettet. So, ist das so gerade eben und eben? Hey, hier sind zwei Sachen ganz wichtig. Einmal, im Deutschen klingt es fast so, als wenn es Zukunft wäre, der mit Not gerettet wird. Okay. Aber es ist nicht Zukunft, sondern es ist passiv. Das heißt, er sagt nicht, der Gläubige wird irgendwann mal da rausgerettet, wenn Christus wiederkommt. Okay? Sondern er wird gerettet, und das ist Präsens, er wird jetzt gerettet, aber er tut es nicht. Wenn du gerettet wirst, rettest du dich nicht selber, sondern jemand kommt und rettet dich heraus, wie ein Ertrinkender. Und das ist, was er hier beschreibt. Und sagte, der Gerechte wird mit Not gerettet. Okay? Ja, es ist schon für uns schwer. Aber es ist Gott, der rettet. Und er beschreibt die Person hier auch als gerecht. Nicht als, die waren gut genug und deswegen sind sie jetzt gerecht, sondern sie haben mir vertraut, deswegen sind sie gerecht. Und ich sehe sie als solche und ich werde ihnen beistehen und ich werde ihnen helfen. Und dann kehrt er das um und sagte, wenn das der Fall ist und wenn wir schon dieses Leiden haben, die wir als gerecht beschrieben werden, was wird mit dem Gottlosen und Sünder geschehen? Oder wenn wir als Gerechte jetzt schon so viel durchmachen, was wird dann mit dem Gottlosen geschehen? Und das lesen wir in Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Okay. Sie werden nicht bestehen können, sondern Gottes Zorn bleibt darauf. Wenn wir also leiden, dann sollen wir Gottes Gericht bedenken. Dass das, was jetzt ist, nicht das letzte Wort ist, ja, sondern dass er uns jetzt beisteht, aber dass es auch Auswirkungen haben wird für die Zukunft. Und dass es zum gerechten Gericht noch kommen wird, auch für die, die gegen uns sind, die gegen uns kämpfen. Und dass er alle Tränen wegwischen wird, dass es kein Leid und Schmerz mehr geben wird, wenn wir zu ihm kommen. Okay? So, wir sollen daran, an das Gericht denken. Einmal an das Gericht, das noch kommt für die, die den Herrn ablehnen. Sagen, ich kann es Gott überlassen, er wird sich darum kümmern. Ich muss mich jetzt nicht auflehnen und aufregen gegenüber das, was andere tun. Aber auch an das Gericht denken, warum auf mir nicht mehr der Zorn Gottes bleibt. Dass das Gericht in dem Sinne schon geschehen ist, als Christus am Kreuz gestorben ist. Weil er hat Gottes Gericht, Gottes Verurteilung für das, was ich getan habe, für meine Schuld, hat er auf sich genommen. Und dieses auch zu bedenken in diesem Ganzen, ich bin ja nicht besser als andere. Vielleicht habe ich früher genauso dagegen gesprochen, habe ich dem genauso widerstanden und vielleicht auch anderen Leid und Schmerzen zugefügt. Aber Christus hat das für uns bezahlt. Und so, wie es hier unser Abschnitt endet, daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen im Gutes tun. Ich tue das Gute, ich tue das, wozu Gott mich auffordert. Nein, Gott, den Rest überlasse ich dir. Ich wundere mich nicht. Ich vermeide, selber Schuld auf mich zu laden mit Gottes Hilfe. Und ich bedenke, wohin dieses führt. Und bedenke auch, unser Verhalten bringt Konsequenzen mit sich. Aber das, was ich eigentlich verdient habe, Gottes Strafe auf meine Schuld, das kommt nicht mehr. Deswegen wirkt er jetzt an uns, damit wir jetzt schon umgestaltet werden. Aber dieses Gericht hat Christus für uns vollbracht. Und deswegen wollen wir jetzt auch gleich Abendmahl feiern. Und daran denken zu sagen, der Grund, warum ich aus dieser ganzen Abwärtsspirale, Verurteilungsspirale, Gerichtsspirale herausgerettet bin, ist nicht, weil ich irgendwelche Wahrheiten gelernt habe, ist nicht, weil ich mich verbessert habe, sondern ist, weil Christus die Strafe auf sich genommen hat. Das ist unsere Botschaft. Zu sagen, Gott, ich muss nicht alles verstehen. Und gerade wenn wir im Leiden sind, dass wir dieses wirklich auch für uns beherzigen, zu sagen, Gott gibt nicht in allem immer eine Erklärung. In meiner persönlichen stille Zeit lese ich im Moment gerade Hiob, der hat auch keine Erklärung bekommen. Beziehungsweise seine Freunde wollten es ihm erklären und er sagte, nee, die Erklärung passt vorne und hinten nicht. Das war's nicht. Ja? Und zu sagen, Gott, ich verstehe nicht unbedingt alles. Aber ich wundere mich nicht, dass in dieser Welt, in der wir leben, wo nach dir nicht gefragt wird, wo du nicht herrschst, dass sowas ist. Deswegen sehne ich mich ja umso mehr nach deiner Gegenwart, wo du herrschst. Und ich will mich von dir beherrschen lassen, auch in meinen Herausforderungen. Und danke dir einfach, dass du mich gerettet hast und herausgerettet hast. Und als Vorbereitung aufs Abendmahl möchte ich, dass wir schon einmal noch eine Stelle aufschlagen in 2. Korinther Kapitel 5. Ich möchte dieses Lesen uns aufs Abendmahl vorbereiten, dann singen wir noch ein Lied und dann nehmen wir das Abendmahl ein. 2. Korinther 5, die Verse 14 bis 21. Dort heißt es, denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Daher kennen wir von nun an niemanden nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat und durch Christus uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretung nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Bist du versöhnt mit Gott? Weißt du, mir ist vergeben. Er wird mich nicht mehr richten. Christus hat den Preis schon bezahlt und ich habe es im Glauben angenommen. Hast du seine Gerechtigkeit, dann ist das Abendmahl ein Zeugnis davon. Indem wir nehmen, sagen wir, ja, es war dein Leib und ich habe es angenommen. Ich habe dein Leben, das Gericht Gottes auf dich, das habe ich für mich angenommen. Und jetzt zerbreche ich diesen Brotleib, diesen repräsentativen, dieses bildliche Leib Christi in meinem Mund, damit ich nicht mehr, weil ich nicht mehr zerbrochen werde. Er hat es für mich getan. Und sein Blut wurde vergossen. Wir benutzen Traubensaft. Ja, aber es repräsentiert, es veranschaulicht Christi Blut, weil mein Blut nicht mehr vergossen werden muss. Und dass du, wenn du es vor dir hast, du schaust und sagst, danke, das hätte ich sein sollen. Aber Christus hat es für mich getan. Wenn das ist, was in dir stattgefunden hat, dann laden wir dich gleich ein, am Abendmahl teilzunehmen. Wenn das noch nicht der Fall ist, wenn du es noch nicht für dich angenommen hast, dann rufen wir dir zu, wie wir in dem Text eben gelesen haben. Lass dich versöhnen mit Gott. Er bietet es dir an. Er fordert nicht eine Gegenleistung. Er möchte, dass du verstehst, er liebt dich. Wie hieß es hier? Die Liebe Christi drängt uns. Er hat es aus seiner Liebe getan, hat es auf sich genommen, weil er uns liebt, weil er Liebe ist. Und daran erinnert uns das. Und es gibt kein besseres Bild von der Liebe, aber auch von der Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes als dem Kreuz, wo beides vereint ist. Der Zorn und die Strafe Gottes, aber auch die Liebe, dass nicht ich und nicht du dorthin, sondern Christus. Wir wollen jetzt noch ein Lied singen und dann werden wir das Abendmahl einnehmen.